Susan Effuner, du bist in Chur, hast hier eine Ausstellung, du lebst teilweise in Chur. Was hat dich überrascht, als du zum ersten Mal nach Chur gekommen bist?
Was mich total überrascht hat, als ich in dem Museumscafé einen Kaffee trinken wollte, dass am Eingang auf jeder Seite eine Sphinx saß. Und da habe ich mich sehr gewundert, wie das sein kann.
Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Der künstlerische Direktor Stefan Kunz im Gespräch mit Gästen.
Susan Effuner, du hast einen ägyptischen Vater, eine deutsche Mutter. Du wirst beschrieben als deutsch-ägyptische oder ägyptisch-deutsche Künstlerin. Was macht das mit dir? Was heißt das, wenn du deutsch-ägyptische Künstlerin oder ägyptisch-deutsche Künstlerin bist?
Bei mir ist es ja so, dass ich in diese Situation reingeboren wurde, also bevor ich entschieden habe oder bevor ich Künstlerin wurde, eben schon immer in dieser Situation war. Das hat mich das Leben lang begleitet, diese verschiedenen Kulturen begleitet und inspiriert. Und ich würde auch sagen, dass das eigentlich der Grund auch sicher war, warum ich wahrscheinlich Künstlerin geworden bin.
Warum du Künstlerin geworden bist, weil du quasi von einer Kultur in die andere wechselst, weil du das eine aus der Perspektive des anderen wahrnimmst, verstehe ich jetzt so, wenn du das sagst. Aber was sind die markanten Unterschiede? Was ist die deutsche Künstlerin, was ist die ägyptische Künstlerin oder was ist die Melange?
Das Schöne ist ja, und das habe ich auch schon mal gesagt, dass in meiner Kunst oder meine Zeichnungen haben keine Nationalität. Eben da ist es beyond, also hinter der Nationalität, hinter dem, wozu sie jetzt gehört oder nicht gehört, zu welcher Kultur. Und das ist für mich eben das Schöne, wenn ich mich ausdrücken kann in Bildern, in Strukturen, in Zeichnungen, Objekten und so weiter, Farben, dass es jenseits von all dem ist und wirklich eine eigene Welt ist, in der ich mich da bewege. Und deswegen meinte ich auch vorher, das ist die Inspiration, eben diese verschiedenen Kulturen, wo immer wieder andere Regeln gelten oder Dinge etwas anderes bedeuten, je nachdem, in welchem Kontext man sich befindet. Das ist eben in der Kunst oder in der Welt, die ich mir selber kreiere, eben ist es die eigene Welt, die jenseits davon ist.
Fangen wir vielleicht vorne an. Du bist nach Chur gekommen, hast Kaffee getrunken, das Museum besucht, hast die Sphinx gesehen. Wir kamen ins Gespräch. Ich habe dich damals auch eingeladen für eine Ausstellung über Stickerei. Und aus der Zusammenarbeit ist dann die Einladung entstanden, eine große Überblicksausstellung über dein Schaffen zu machen im Bündner Kunstmuseum. Was hat dir diese Einladung bedeutet, hier eine große Ausstellung zu machen? Du bist international unterwegs, du stellst in großen Häusern aus auf der ganzen Welt und jetzt bist du in Chur. Du hattest bisher noch keine Ausstellung in der Schweiz, das ist die erste große Ausstellung von dir in der Schweiz. Was bedeutet dir das?
Also sehr viel. Die Einladung war, also sie hat mir sehr viel bedeutet und hat mir dann nochmal die Inspiration gegeben, weil der Anfang war die Sphinx, die ich gesehen habe. Dann habe ich ja noch auch dich dann gefragt, was ist das eigentlich für ein Gebäude, wo das Café sich befindet? Und dann habe ich die Geschichte gehört von der Villa Planta. Also es fing an und wurde immer mehr und immer interessanter und immer mehr Verbindungen auch zu meiner Arbeit, was dann natürlich sehr inspirierend war, weil ich dann rausgefunden habe, die Villa Planta, dass die Familie Planta mit Baumwolle gehandelt hat in Ägypten, Baumwolle aus dem Nildelta. Meine Familie, mein Großvater hatte viele Baumwollplantagen. Ich bin sehr verbunden mit dem Nildelta, mit den Baumwollfeldern und diesen ganzen Gewohnheiten dort und habe auch schon sehr viel darüber gearbeitet, auch schon vor über 20 Jahren. Also es gibt ja den Film Life in the Delta, der von 2002, der hier auch gezeigt wird, oder auch Fotografien, die ich damals vor über 20 Jahren im Delta gemacht habe, Schwarz-Weiß-Fotografien, die einen direkten Bezug wieder haben zu Planta. Und das war natürlich für mich unheimlich inspirierend und hat mir viel Freude bereitet, da weiterzuarbeiten. Und da kam dann natürlich auch die Auseinandersetzung mit den Zuckerbäckern dazu.
Also die Familie von Planta, die Villa Planta, das ist quasi das Stammhaus des Bündner Kunstmuseums. Hier wurde das Bündner Kunstmuseum 1919 eingerichtet. Eine palladianische Villa mit sehr viel verschiedenen Stilelementen. Und links und rechts des Eingangs liegen diese beiden Sphinxen. Wir haben darüber gesprochen. Auf der Kuppel oben gibt es einen Halbmond. Also es gibt so diese ägyptischen Reminiszenzen der Familie von Planta. Und du sprichst jetzt von den Zuckerbäckern, auch Auswanderer aus Graubünden, die in Europa, in Spanien, in Italien bis nach Kairo ihre Zuckerbäckereien eingerichtet haben. Und so gab es in Kairo offenbar das Café Groppi, was Schweizer Zuckerbäcker sind. Und da gibt es eine zweite Brücke, die dich verbunden haben mit der Schweiz und mit Graubünden insbesondere.
Ja, da habe ich damals 2010 in Kairo, in Downtown Kairo, eine große Arbeit im öffentlichen Raum gemacht an dem Café Groppi in Downtown Kairo. Und dieses Café ist ganz berühmt in ägyptischen Filmen. Also jeder hat gesagt, man trifft sich im Groppi. Das war was ganz Besonderes, also für Intellektuelle, Künstler und so weiter. Und das Groppi hat auch früher die Eiscreme und Pastisserie und auch den Rahm nach Ägypten gebracht. Also war sehr wichtig und interessant. Und deswegen hatte ich damals auch dieses Café Groppi ausgesucht, um da diese Installation zu machen mit einem Banner, der jetzt auch wieder hier in Chur gezeigt wird. Und erst als ich hier in Graubünden in Chur war, ist es mir nochmal ganz klar geworden, die Geschichte der Zuckerbäcker. Und da bin ich dann auch nach Poschiavo gefahren und habe da weiter geforscht und auch Fotoarbeiten gemacht und Videoarbeiten gemacht.
Die wir hier zeigen in der Ausstellung. Mhm. Ist das eine Arbeitsweise, die dich immer begleitet, dass du solche spezifischen Dimensionen, Aspekte suchst oder aufarbeitest und die dann in deine Arbeit einfließen lässt?
Also einerseits sind die Zeichnungen, die ich ganz in Ruhe alleine mache, also für mich. Und dann gibt es wieder andere Arbeiten, wo ich interagiere mit der Umwelt oder Außenwelt oder mit dem, was ich vorfinde. Und das ist meistens so, dass ich nicht weiß, wo mich der Weg hinführt. Da ist eine erste Inspiration oder ein erster Trigger, so wie zum Beispiel ich sehe eine Sphinx an diesem Ort, den wahrscheinlich viele Menschen vorher schon gesehen haben oder die viele gesehen haben, aber durch meine Geschichte oder Background oder wie ich Dinge betrachte, triggert etwas und dann forsche ich da für mich weiter oder gehe den Weg weiter und finde dann noch mehr Dinge, die mich dann interessieren und die ich dann in die Arbeit einbeziehe. Also es ist so, dass ich eigentlich vorher nicht weiß, wo der Endpunkt sein wird. Also mir war dann auch nicht klar, wo ich das erste Mal einen Kaffee getrunken habe, dass ich dann irgendwann nach Poschiavo fahren werde und da Fotoarbeiten mache zum Beispiel. Also das ist einfach so der erste Punkt, wo ich dann aber mich konzentriere und damit auseinandersetze und dann führt mich der Weg eigentlich dahin.
Für uns ist das natürlich hier im Bündner Kunstmuseum ein absoluter Glücksfall. Ich fand deine Arbeit sehr interessant, deswegen habe ich dich auch für diese Stickereiausstellung damals eingeladen, ohne zu wissen damals, dass mal was mehr daraus wird, im Hinblick auf eine große Ausstellung. Und dieses Interesse, dieses spezifische Interesse, das du dann am Ort gefunden hast mit der von Planta Baumwolle in Ägypten und den Zuckerbäckern, hat natürlich nochmal eine andere Dimension ins Spiel gebracht und auch Legitimation für diese Ausstellung, weil mir oder uns es hier sehr wichtig ist, dass wir nicht einfach Ausstellungen irgendwie so von außen reinbringen und dann geht das wieder weg, sondern etwas Spezifisches versuchen zu entwickeln. Und ja, da finde ich es natürlich ein absoluter Glücksfall, das mit dir hier zu haben. Jetzt bist du aber auch nach Chur gezogen und lebst jetzt mindestens teilweise hier. Du arbeitest in Chur, du arbeitest in Düsseldorf, du arbeitest an verschiedenen anderen Orten auf der Welt, wenn du unterwegs bist. Wie lässt du dich auf die Orte ein? Ist das immer etwas sehr mit künstlerischer Motivation? Was treibt dich an den einen oder anderen Ort hin?
Es gibt immer Gründe, Inspirationen, warum ich dann irgendwo hingehe. Also wir haben ja auch einige Male schon diese großen Zeichenserien von mir, worüber ich vorher schon gesprochen habe, die in einem ganz ruhigen Raum dann entstehen. Aber die auch immer mit dem Ort zu tun haben. Zum Beispiel war ich eben auch in Poschiavo einige Tage oder ein paar Wochen. Dann lasse ich mich auf diesen Ort ein, laufe durch diesen Ort, nehme die Energie auf von so einem Ort, ohne jetzt aktiv schon zu arbeiten. Da geht es dann nicht nur darum, dass ich die Gebäude und so mir sehe, sondern auch die Energie der Stadt spüre, die Gerüche, Menschen, die mir begegnen, Geräusche und so weiter. Dann ziehe ich mich zurück und Zeichenserien entstehen. Und die können dann halt eben nur an diesem Ort entstehen oder werden dann nur so, weil ich an diesem Ort war. So ähnlich war das auch, wenn ich zum Beispiel, viele Serien sind in New York entstanden, in dieser ganz pulsierenden Stadt, die ganz laut ist und sehr viel Energie auch hat. Und wenn ich mich dann zurückgezogen habe, dann in Ruhe, diese Zeichenserien sind dann in Ruhe entstanden. Oder in der Türkei, in Istanbul oder Lugano, je nachdem. Und das ist dann, sind ganz intensive Zeiten und Auseinandersetzungen mit diesen Orten.
Das ist ja in der Ausstellung spürbar. Das ist auch benannt, wenn das eine Zeichnungsserie aus Lugano oder wo immer her ist. Wir haben im Katalog Istanbul, wir haben Cairo Traces, also verschiedene. Die sind unglaublich eindrücklich, einprägsam, nie illustrativ. Also wir sehen, wir kennen nicht Kairo oder Lugano oder Istanbul. Und trotzdem sind sie geprägt vom Ort. Das ist eine sehr subjektive Prägung. Für jemanden, der das von außen betrachtet, der erlebt die Intensität der Auseinandersetzung. Der schlägt nicht unbedingt oder die schlägt nicht unbedingt die Brücke an den Ort, oder?
Ja. Es ist mein Dialog mit dem Ort. Also eben, der wird nicht direkt abgebildet, aber es ist einfach meine Interaktion damit.
Du hast mal in einem Gespräch gesagt, dass deine Kunst sich eigentlich aus deinem Leben nährt, dass du mit allem, was dich umgibt, wo du dich beschäftigst, dass das einfließt in der einen oder anderen Form in deine Arbeit. In dieser Ausstellung zeigen wir Fotografien, wir zeigen Objekte, wir zeigen Videos, wir zeigen Zeichnungen aus verschiedenen Jahren. Also es sind etwa 35 Jahre deines Schaffens, die wir hier vorstellen können. Wie gehst du um mit den verschiedenen Medien? Wann greifst du zu welchem Medium?
Das läuft eben sehr parallel und auch nicht so geplant. Also wie gesagt, die Zeiten, während ich Zeichnungen mache, die sind die ruhigen Zeiten, sehr konzentriert, wo ich nicht interagiere mit der Außenwelt so sehr, außer dass ich durch die Orte mich bewege, aber nicht sehr viel mit Menschen direkt zu tun habe oder also mehr wirklich mich konzentriere auf das Laufen, auch sehr viel Laufen durch entweder Natur oder eben Städte. Dann sind parallel oder dann gibt es diese anderen Medien wie Video oder mit Stoffarbeiten zu arbeiten oder Installation da ist oder Fotografie. Da muss ich mehr mit anderen Menschen auch interagieren oder ich habe eben die Kamera zwischen mir. Also die Zeichnung ist eben das Allerdirekteste. Das ist einfach die Hand, der Körper und das Blatt Papier. Also es ist nichts dazwischen, es ist keine Kamera dazwischen oder eine Videokamera oder eine Technik. Das ist ein anderer Vorgang, wo mehr Planung dabei ist und mehr vorher eben sich vorher überlegen, wann man, zum Beispiel wenn man was filmt irgendwo, muss man ja vorher den Drehort sich aus organisieren, muss mit Menschen was organisieren, dass sie einem helfen und so weiter. Da ist mehr diese Vorplanung und nicht das ganz Direkte wie bei der Zeichnung. Also das ist eine andere Art von Arbeit, die ich aber auch nicht gleichzeitig machen kann. Also wenn ich diese Zeichenphasen habe, mache ich nur die Zeichnung, weil es eine ganz andere Ebene ist. In dieser Zeit würde ich jetzt auch nicht noch zwischendurch Filme machen, sondern das ist dann im Jahr, wenn man es übers Jahr hinweg denkt, dann sind eben mehrere Monate, 3 Monate oder so im Jahr dann nur Zeichnung und dann in anderer Zeit im Jahr eine andere Art von Arbeit.
Ich bin gestern mit einer bekannten Künstlerin durch die Ausstellung gegangen. Die war total beeindruckt. Die kannte deine Arbeit nicht, hat sich alles sehr genau angeschaut und mich dann irgendwann mal gefragt, beeindruckt von dem, was sie da alles gesehen hat, wie groß denn dein Team sei, mit denen du arbeitest. Also, ich habe ihr gesagt, das seist du, aber es gibt den Aspekt der Partizipation, mhm. dass du Leute mit einbeziehst. Aber es geht nicht um ein Team von Assistenten, oder?
Also ich bin nicht so eine Künstlerin, die jetzt ein großes Team und ein großes Studio, was es natürlich gibt, Künstlerinnen, Künstler, die dann ein Riesenteam haben, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das würde auch bei meiner Arbeit gar nicht passen. Also so, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich eben anders arbeite wahrscheinlich, als wenn man so arbeitet mit Team. Und bei der Zeichnung kann ich kein Team gebrauchen. Das ist einfach das Direkteste. Die anderen Arbeiten, die mache ich immer, je nachdem, weil ich ja viel auch mit Handwerkern in Kairo produziere. Da gibt es natürlich Handwerker, mit denen ich schon lange arbeite, die ich über 25 Jahre kenne. Und das ist aber immer temporär, wenn ich dann bestimmte Dinge machen möchte, dass ich dann mit bestimmten Menschen arbeite. Also einfach auf diese, also für diese bestimmten Projekte.
Also wir zeigen hier so Raumgitter, die angelehnt sind an die klassischen Mashrabias. Wir zeigen eine Palmholzinstallation. Wir zeigen Textilarbeiten, die du mit Näherinnen oder Handarbeitern aus Kairo gearbeitet hast. Wie kam es dazu, dass du diese Kollaboration gesucht hast?
Mich hat das Handwerk in Ägypten schon immer, also auch seit ich denken kann, beeindruckt oder inspiriert beeindruckt. Wie gesagt, diese Mashrabia Screens, das sind diese in der Architektur früher diese Fenster, wo man von innen rausschauen konnte, nicht gesehen wurde, was als Airconditioner gedient hat und auch das Licht gefiltert hat. Also sehr meditative Räume sind da entstanden im Innenraum. Also der Innen- und Außenraum ist in der Kultur ja auch eher traditionell getrennt, was auch mit dem Klima zu tun hat und so weiter. Das hat mich eben als Kind schon, als ich jung war, wenn wir durch Kairo gefahren sind, beeindruckt, diese Architektur zu sehen. Also es hat mich schon immer beeindruckt. Und ich habe schon lange, also auch jahrelang dann in Kairo gelebt und früh angefangen, eben mit Handwerkern zu arbeiten. Und mich hat es einfach, mir gefällt, dieses Handwerk in Ägypten, was auch verloren geht, das ist auch etwas, was ausstirbt. Also auch dieser Stoff, früher wurden ja Zelte alle von Hand genäht und das wird heutzutage eigentlich nur noch bedruckt und auch nicht mehr genäht. Das ist ein altes Handwerk, das vom Aussterben bedroht ist. Und ich finde es eben sehr, sehr kreativ, das Handwerk, weil die ägyptischen Handwerker sehr flexibel auch sind und sehr reich, finde ich, also was da alles, wenn man durch diese Gassen geht, was da auch an Schmuck und mit den ganzen Materialien gearbeitet wird, ist sehr, sehr kreativ und das hat mich schon immer sehr beeindruckt.
Wenn man die klassischen Mashrabias anschaut, dann sind die wortlos, das hat Ornamente, eine Struktur. Wenn man deine Interpretation dieser klassischen Form anschaut, dann kann man Begriffe lesen. Passion is beautiful oder Woman, Unendlichkeitszeichen, Kairo. Webst du Botschaften in deine Arbeiten ein?
Ja, bei diesen Screens, das sind ja für mich, das sind ja kleine gedrechselte Holzmodule, die etwa einen halben Zentimeter groß sind und dann, das ist so ein Stecksystem, was mich auch beeindruckt hat. Das ist ein Stecksystem, was nicht geklebt und nicht genagelt ist, sondern ineinander gesteckt ist. Und ich habe zuerst diese Screens in die Architektur fotografiert und dann war ich 2004 im Louvre in Paris eingeladen, zu einem Objekt in dem Museum etwas zu machen. Und dann bin ich durch das Museum gelaufen und habe so ein Mashrabia aus Holz gesehen und habe gesagt, ich möchte, dass das abgehängt wird und eine zeitgenössische Arbeit dann aus Holz machen, die da hingehängt wird. Und das war dann die erste Arbeit aus Holz. Damals habe ich auch in Ägypten gewohnt. Und da habe ich dann aus diesem Grund auch diese Woman Cairo 2004 eingewoben, die Schrift. Weil da ging es mir darum, dass die Betrachterinnen und Betrachter, die durch den Louvre laufen, also wenn man nicht genau hingeschaut hat, hätte man denken können, das ist ein altes Fundstück aus der Vergangenheit. Und nur wenn man genau als Betrachter hingeschaut hat, hat man gesehen, das steht 2004 drin, also muss es zeitgenössisch sein. Da habe ich dann eben auch angefangen, mit dem Blick zu arbeiten, weil die Betrachter sind auch wichtig. Was sieht jemand? Wie sieht jemand eine Arbeit? Es ist nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch die Betrachter, die eben etwas sehen oder nicht sehen oder was sie sehen, hängt ja auch von den Betrachtenden ab. Und das zeigt eben so eine, und diese Screens sind für mich eben, wenn ich da Schrift oder Worte eingewoben sind, bedeutet das auch so, sind für mich wie Meditation Screens, wo man über Worte sich Gedanken macht, die Bedeutung von Worten und genau.
Du hast vorhin beschrieben, was diese Mashrabiya-Gitter machen, dass sie den Außen vom Innenraum trennen, das Öffentliche vom Privaten. Es ist auch die Männerwelt von der Frauenwelt, klassisch in Ägypten. Wie weit ist diese Frage der Geschlechter, wie weit spielt die für deine Arbeit eine Rolle? Es ist nicht selbstverständlich oder viel später selbstverständlich geworden, dass sich Künstlerinnen manifestieren im arabischen Raum. Du bist da an vorderster Front mit dabei. Was spielt das in deinen Überlegungen für eine Rolle?
Also ich muss dazu sagen, dass es in der arabischen Welt sehr, sehr viele Künstlerinnen gibt. Das ist wirklich sehr erstaunlich oder für den Westen sicher erstaunlich, weil es gibt wirklich da eigentlich und schon traditionell mehr Künstlerinnen als Künstler, als männliche. Also in dem Ganzen, das ist eigentlich auch so ein bisschen verfälschtes Bild. Und bei mir spielt es einfach eine Rolle, ich selber bin eine Frau. Deswegen kann ich nur Kunst machen, die auch aus der Perspektive einer Frau ist. Also das ist einfach natürlich so, finde ich. Also ich bin ja auch nicht jemand, die jetzt ein Thema sich überlegt und das dann umsetzt. Sondern, wie wir ja vorher schon gesagt haben, ich arbeite. Im Prinzip ist es wie tagebuchartig zu arbeiten, aber auf eine andere Art und Weise. Eben, es begleitet mein Leben, meine Interaktion mit dem Leben, was ich mache. Und das ist automatisch aus meiner eigenen Perspektive, die ich so als Frau sehe oder wahrnehme.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass so ein Grundmotiv oder Motivation ist auch dieser Wechsel zwischen den Kulturen. Wenn man durch deine Ausstellung geht, dann fallen einem auf, dass es zwei Aspekte gibt, die sich auch durchziehen durch die Ausstellung. Das eine ist die Bedeutung der Worte. Es kommen immer wieder Worte vor, Englisch, mal Arabisch. Das andere ist, dass es sehr viel Struktur gibt. Es gibt Linien, Kreuzungen, Überlagerungen, Schichtungen, aber immer wieder Gitterstrukturen. Seien sie inspiriert vom arabischen Raum, seien sie inspiriert von Riegelbau aus Süddeutschland oder aus der Schweiz am Rhein entlang. Was spielt da für dich eine Rolle? Sind das die zwei prägenden Elemente in deiner Arbeit, die sich wie ein roter Faden durchzieht? Würdest du das auch so beschreiben für deine Arbeit?
Also mit der Struktur sicher. Also für mich ist eben, da ich zwischen diesen oder in diesen beiden Kulturen von Anfang an groß geworden bin, hatte ich immer den Blick, auch einen distanzierten Blick oder einen strukturellen Blick auf Dinge. Es ist anders, wenn man jetzt an einem Ort immer, also man ist da aufgewachsen, man sieht, also man hat den Abstand auch nicht dazu. Ich hatte den automatisch oder musste den immer haben, weil immer geswitcht wurde zwischen verschiedenen kulturellen Kontexten. Bedeutungen haben sich immer verändert. Ich selber wurde verschieden wahrgenommen, obwohl ich dieselbe Person war. Also ich musste damit umgehen, dass Projektionen dann waren, die eigentlich dann auch wieder mit mir nichts zu tun hatten. Und das hat sicher das geprägt, dass ich in Strukturen sehe. Also deswegen, egal wo ich bin, ob ich jetzt auch in Ägypten, Deutschland oder auch natürlich, ich habe ja auch lange in Amerika gelebt, habe die Welt sehr bereist und also ich sehe die Dinge immer mit einem Abstand und aus der Distanz und kann so eben, erfasse so halt meine Umwelt.
Hast du denn den Eindruck, dass die Strukturen etwas Spezifisches, Identitätsstiftendes sind oder etwas Verbindendes?
Also für mich, ich finde es immer was Verbindendes. Also das finde ich das Interessante, dass es eigentlich immer was Verbindendes ist. Und in diese Strukturen sind jetzt bei mir in den Arbeiten oft halt Worte auch eingewoben. Deswegen, diese Mashrabiyas sind für mich auch keine Trennungen, sondern es ist eher so, eine Reflexion, also zwischen diesen, also das ist eigentlich traditionell zwischen innen und außen, aber da bei mir sind ja die Worte dazwischen, also die Worte sind eingewoben. Es geht darum auch, was bedeuten Worte? Es ist dieses Dazwischen, also wie eine Wand auch, wie jetzt Worte wahrgenommen werden oder ob sie durchlässig, also diese Maschrabier sind ja auch durchlässig, gleichzeitig sind sie durchlässig, andererseits kann man es verstehen. Es ist ja auch wie manchmal in Gesprächen, wie bei Worten emotional etwas mitschwingt und falsch oder anders verstanden wird, weil ein Wort ja nicht nur einfach ein Wort ist, sondern das schwingt eben so viel mit. Und je nachdem, das kann in der, je nach Kultur halt auch sein, dass dann eine ganz andere Bedeutung in den Worten ist, als man spricht zwar die gleiche Sprache, aber es schwingt je nachdem, was man erlebt hat, schwingen halt noch ganz andere Dinge mit. Und deswegen arbeite ich ja auch oft mit Worten in meinen Arbeiten.
Wenn man diese Worte liest oder entziffert vielmehr, sie sind ja nicht immer nur so plakativ geschrieben, sondern sie sind manchmal gestickt, manchmal sind sie wie ausgespart, dann liest man Begriffe, die viel mit Existenz, mit Befindlichkeit zu tun haben, mit Gedanke, mit Gefühl, mit Sein, mit Nichtsein, mit Seele, etwas sehr Intimes, was da angesprochen wird. Und das Medium der Zeichnung unterstützt das oder unterstreicht das ja auch noch. Und Zeichnung ist bei dir, sind oft ganz fragile Arbeiten, also noch mal intimer, noch mal verletzlicher. Und auf der anderen Seite gibt es Textilarbeiten, die etwas farbiger sind, die etwas lauter sind und die gleichen Begriffe wieder. Gedanke, Passage, Befindlichkeiten. Was ist dieses Spiel, dieses Wechselspiel von dem ganz Intimen und dem fast etwas Manifestartigen?
Da ist jetzt die Vorgehensweise, das ist auch interessant, weil diese, was du gerade geredet hast, worüber du gesprochen hast, diese fragileren Arbeiten, das sind eben eher kleinformatige und die ich als Zeichnung, die sind mit Papier immer, Papier, manchmal mit Filz, aber Kleinformate. Und da ist die Entstehung so, wie ich vorher diesen Zeichenprozess erklärt habe. Da habe ich jetzt, was ich vorher auch noch nicht gesagt habe, dass ich immer kein Bild im Kopf habe, bevor ich jetzt diese Zeichenserien mache. Also ich konzentriere mich auf den Ort. Ich bin da, nehme die Energie auf und so weiter. Dann ziehe ich mich zurück und fange an zu arbeiten und habe kein Bild im Kopf, was dann rauskommt. Also ich bin so konzentriert, dass ich eben ganz mich dieser Arbeit hingebe. Und es ist dann auch das Gleiche, wenn ich dann mit Fäden und Buchstaben arbeite in diesem kleinen Format. Und da ist es auch so, dass ich noch nicht mal vorher mir überlege, welche Worte ich nehmen werde. Also es entsteht im Prozess. Also die Worte, das ist wie ein Dialog, über etwas nachdenken, ein Dialog, und der dann sich manifestiert in diesem Material. Diese Großformate, die sind dann eher geplant. Das sind diese etwa 2 auf 2 Meter oder noch größer. Da plane ich vorher, welche Worte draufkommen. Da mache ich Skizzen in klein und die werden dann in groß umgesetzt. Das ist ein anderer Prozess auch.
Da sind ja auch andere Leute beteiligt.
Genau.
Da machst du eine Vorzeichnung,
genau,
und jemand anders,
genau,
setzt das um,
ja,
im Unterschied zu deinen,
genau,
Zeichnungen. Aber unabhängig davon ist ja auch, man trägt die Botschaft dann auch in den Raum. Wenn man ein Kleidungsstück hat und da drauf steht was und man geht damit durch eine Ausstellung oder so als Performance, wie du das schon gemacht hast, dann wird man ja zur lebendigen Manifestation eines solchen Begriffes oder einer solchen Befindlichkeit. Was provozierst du damit für dich oder für andere?
Die Inspiration dafür war auch aus dem Leben heraus. Das war 2007 etwa, dass ich in Abu Dhabi in einer Universität Frauen unterrichtet habe. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit den Frauen alleine war, habe ich die Kleidung gesehen, diese, wie bunt sie unter ihren Gewändern angezogen sind, weil sie mit mir alleine waren als Frau. Und als ich sie auf dem Campus gesehen habe, das war nur ein Frauencampus, Mädchencampus, waren sie ganz schwarz gekleidet und ich habe niemand mehr erkannt. Außer ich habe mir ihre riesen Taschen angeguckt und da waren dann Marken. Dann habe ich Marken gesehen wie Dior, Gucci und so weiter. und habe an diesen Marken die Frauen dann erkannt und wusste, okay. Und das hat mich dann so auch beschäftigt. Und da habe ich damals angefangen, mit dem Anna, also ich, zu arbeiten, auch mit dem Wort ich. Und auch diese großen Taschen herzustellen, auf denen dann Worte, also überdimensionale Taschen, die etwa 1,50 Meter groß sind oder noch größer, die man tragen kann, aber auch ausstellen kann, auf denen Botschaften waren. Und damals wurde auch eine Performance in Dubai gemacht mit Frauen, die durch die Art Dubai liefen und wo man nicht wusste, dass es inszeniert war und wo dann Botschaften auf diesen Taschen, also die haben dann Worte gebildet und Botschaften gebildet durch die Worte, die rumgetragen worden sind. Und das war damals der Anfang, mit diesen großen Stoffarbeiten zu arbeiten, auf denen auch diese Botschaften drauf waren.
Und wie waren die Reaktionen?
Ganz normal auch, als ob das wirklich, also waren jetzt nicht, es war nicht klar, dass es eine Performance war. Das ist das Erstaunliche auch oft bei meinen, also ich mache ja ab und zu solche Performances und wie auch jetzt hier, was wir in Chur gefilmt haben, dass es dann eigentlich keine großen Reaktionen gibt.
Also es gibt Videoarbeiten von dir, wie diese Live in the Delta, wo du die Kamera hinstellst und einfach eine Wegkreuzung filmst und da gehen die Leute sie wieder, Kreuzungen, Wege, Struktur im lebendigen Sinn vielleicht. Du hast es in Kairo gemacht und jetzt bei den neueren Videos, eines aus Stein am Rhein, eines aus Chur, eines aus Boschiavo, da trittst du selber auf in Kostümen. Das ist eine andere Geschichte jetzt, kommt da mit ins Spiel, oder?
Also die Crossroads-Videos ist auch wichtig. Eben die haben den ersten habe ich 2002 angefangen in dem Nildelta von dem Familienhaus, da wo auch die Baumwolle angebaut wurde. Da ging es mir darum, die Struktur der Menschen und was so zwischen den Menschen los ist und wie der eine den anderen beeinflusst. Und dass der Ort, die Szene hat sich eigentlich nicht verändert seit meiner Kindheit. Also das ist ähnlich geblieben. Und dann habe ich immer wieder Crossroads an Orten gemacht, die mir was bedeutet haben, die mir wichtig waren aus irgendeinem Grund, die ich aber auch jahrelang vorher beobachte, bevor ich die Kamera aufstelle. Und ich mache keine Nachbearbeitung, also es wird nicht geschnitten hinterher, also das Schneiden oder das Editing passiert eigentlich vorher in der Auswahl, welche Szene ich dann aufnehme. Und dann, es gibt eben Crossroads, wo, also da bin ich aber auch aufgetreten, also eigentlich bin ich in jedem Crossroads, da bin ich durchgelaufen einmal auch durch den Film, also eigentlich trete ich in jedem Film auf. Und dann war ein wichtiger, wo ich 2003 war, der in Frankfurt-Oder. Da saß ich vor einer Kirche. Das ist das Frankfurt an der polnischen Grenze, also nicht das Frankfurt am Main. Und da habe ich damals in der Kirche ausgestellt. Und in dem Zusammenhang habe ich mich vor diese Kirche auf einen Stuhl gesetzt, wie eine Skulptur. Und dann ist gesehen, was dann passiert oder abgewartet, was passiert ist. Und dann sind eben Menschen Trauben dann auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich eine Zigeunerin bin, warum ich das mache, welche Religion ich angehöre und so weiter. Und dann kamen immer mehr Menschen wie so ein Magnet. Und ich habe nicht reagiert. Also ich war wie eine Skulptur. Und dann nach einer Zeit gingen die dann wieder auseinander. Und das ist eben auch das Interessante. Erstens ist es nicht geplant gewesen, weil ich wusste nicht, was passiert. Also die Kamera war aufgestellt. Und da sieht man eben auch, wenn man den Film anguckt, wie so eine Struktur, dadurch, dass ich da als Körper saß, hat es eine Struktur erzeugt an Menschen, die dann halt zusammengekommen sind. Da hatte ich kein Kostüm an. Und dann gibt es eben Filme, wo dann mit Kostümen gearbeitet wird. Also es sind immer so wie so Körper, die dann in eine bestehende Situation kommen und da sind und dann etwas bewirken. Und 2018 habe ich einen Crossroads in London gemacht. Da habe ich mit Tänzern gearbeitet, mit etwa 20. Und da haben wir wie so eine zweite Ebene, habe ich mit ihnen vorher das ausgemacht und trainiert, dass diese 20 Menschen auf dieser Kreuzung immer wieder laufen, in verschiedenen Formationen, einen Kaffee in der Hand haben, einen Koffer hinter sich hertragenden Schirm haben und eben ganz alltags oder ins Handy, mit dem Handy irgendwie jemand anrufen. Und so, dass die eigentlich die Bevölkerung nicht gesehen hat, dass es inszeniert war. Und die haben auch die Menschen praktisch beeinflusst oder es geht auch wieder um eine Struktur, die da auf der Straße ist zwischen den Menschen, die dann durch eine künstliche Struktur beeinflusst worden ist.
Also es gibt geplante und ungeplante Choreografien
genau.
in so einem Spiel.
Und sichtbare und unsichtbare. Also wenn dann jemand mit Kostüm läuft, ist natürlich ganz offensichtlich. Da ist es ganz sichtbar. In dem anderen Fall mit diesen Tänzern war das total unsichtbar.
Wir können auch von diesen Kostümen, die du trägst, jetzt in Chur und in Poschiavo, nochmal eine Brücke an den Anfang schlagen. Du hast trägst ein schwarzes Kleid und so ein Schal quasi, sage ich jetzt mal so. Und da stehen Begriffe drauf, listen to. Und dann kommt die Sonne, die Erde, den Wind, Wasser, Luft. Und das führt uns ja zu dem Thema wieder, dass du dich öffnest den Orten gegenüber, dass du aufnimmst, dass du zuhörst, dass du dich einlässt. Du wirst quasi zum osmotischen Körper, der sich da in diese Situation begibt, oder? Wenn du jetzt dir diese Ausstellung in Chur im Bündner Kunstmuseum vergegenwärtigst, die ist retrospektiv angelegt, weil wir Arbeiten von 1990 bis heute zeigen. Sie ist nicht chronologisch, wir haben so thematische Räume geschaffen. Gibt es für dich Lieblingsräume?
Ich finde alle Räume schön. Was nochmal was sehr Besonderes ist, weil das habe ich ja noch nie ausgestellt, dass wir in der Villa Planta ja in einem Raum, der wie so ein Wohnraum ist, Vitrinen ausgestellt haben mit Objekten, die ich auf der ganzen Welt gesammelt habe für weiß Gott wie viele Jahre. Und das war eigentlich, haben die nur mich in meiner Privatsphäre umgeben und die sind jetzt das erste Mal auch öffentlich ausgestellt. Das ist jetzt für mich auch nochmal was ganz Besonderes zu sehen und auch sehr, sehr schön finde ich in dieser Villa Planta, in dem ganzen Kontext. Da sind ja auch einige Dinge, die ich in Ägypten gesammelt habe, die ich in Nildelta gesammelt habe und so weiter. Und das ist so ein intimer Raum, ein Wohnraum mit ja, ich finde, das ist sehr, sehr passend.
Mit Souvenirs.
Ja, genau. Es sind nicht nur Souvenirs, es sind auch einfach Objekte, die mich begleiten, also auch die Erinnerungen eben genau. Auch, genau.
Was wir ja damit auch erreichen wollten, ist, dass die Villa Planta, die Ausstellung ist im Neubau des Bündner Kunstmuseums, aber mit diesen Interventionen in der Villa machen wir die Villa zu einem Teil der Ausstellung. Die Villa als Villa mit den Sphinxen, mit dem Altmond, mit der Geschichte der Familie von Planta, sie wird Teil unserer Ausstellung hier im Bündner Kunstmuseum. Ich danke dir sehr herzlich, Susan, dafür, dass du dich eingelassen hast, hier die Ausstellung zu machen und für dieses Gespräch.
Ich danke auch sehr herzlich und diese Ausstellung ist für mich wunderbar und hat mir auch sehr viel gegeben. Also es ist wirklich sehr schön.
Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf bündner-kunstmuseum.ch.